wenn wir uns heute mit einem weiteren Psalm beschäftigen oder wenn wir uns mit den Psalmen überhaupt beschäftigen, dann denken wir wohl zunächst an Texte. An Texte, so wie sie in der Bibel stehen, an Texte, so wie wir sie lesen und beten, einfach an gesprochene Gebete. Ursprünglich jedoch waren die Psalmen gesungene Gebete oder anders gesagt geistliche Lieder. Immer wieder, und das haben Sie sicher schon bemerkt, immer wieder findet sich in der Überschrift eines Psalmes die Anweisung vorzusingen oder nach folgender Melodie. Und ich denke nicht, dass jemand von Ihnen diese Psalmen schon gesungen hat, außer ganz wenigen Ausnahmen. Und Sie brauchen jetzt auch keine Angst haben, wir werden diese Psalmen heute Abend nicht singen. Wir kennen gar nicht die ursprüngliche Melodie. Aber diese Psalmen waren ursprünglich geistliche Lieder zur Benutzung in der persönlichen Anbetung und zur Benutzung im Gottesdienst. Es wird immer wieder auch die Benutzung eines Instruments empfohlen. Bei vielen Psalmen werden ein Einzelner oder eine ganze Gruppe als Verfasser genannt und oft sind diese Verfasser Leute, von denen wir wissen, sie waren auch Musiker und Sänger. Etwa David, von dem weitaus die meisten Psalmen stammen, oder verschiedene Gruppen, die für die Musik am Tempel verantwortlich waren. Etwa die Gruppe der Söhne Korah, von dieser Gruppe stammt der Psalm, den wir heute Abend miteinander lesen werden. Auch für das Singen innerhalb der evangelischen Kirche spielen die Psalmen eine recht große Rolle. Vor allem in den reformierten Kirchen der Schweiz war lange Zeit, wenn überhaupt Musik im Gottesdienst, dann war nur das Singen von Psalmen erlaubt und sonst überhaupt nichts. Diese Psalmen wurden dann in Liedtexte umgedichtet und sie wurden vertont. Und das war das Einzige, was die Gemeinde im Gottesdienst gesungen hat. So etwa im Genfer Liedpsalter von Johannes Calvin. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen auch die Lieder, die in unserem Gesangbuch stehen und die nach Psalmen gedichtet wurden. Es gibt eine ganze Rubrik, wo nur Psalmlieder drüber steht. Lesen Sie die mal nach. Eines dieser Lieder heißt, wie nach einer Wasserquelle ein Hirsch schreit mit Begier. Und dieses Lied ist gedichtet nach dem Psalm oder nach den beiden Psalmen, die wir heute Abend lesen. Das sind die Psalmen 42 und 43. Diese beiden Psalmen, die eigentlich zusammengehören, sind die Grundlage für dieses Lied. Ich lese diese beiden Psalmen. Dort beginnt es also, wie ich gesagt habe, mit diesen Söhnen Korah. Eine Unterweisung der Söhne Korah vorzusingen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Einer der Gründe, weshalb die Psalmen für so viele Juden und Christen so eine große Hilfe für ihr Glaubensleben wurde, ist die Tatsache, dass hier so ganz offen und ehrlich auch von der Not und den Bedrängnissen des Menschen gesprochen wird. Da schüttet der Beter hier und die Beter in vielen anderen Psalmen schütten ganz offen ihr Herz vor Gott aus. Sie breiten vor Gott alles aus, was sie beschäftigt und was sie fertig zu machen droht. Diese Offenheit und Ehrlichkeit, gerade auch im Blick auf die schweren und negativen Seiten des Lebens, ist ein ermutigendes Beispiel für viele unter uns, es den Psalmbetern nachzumachen. Und ebenfalls alles, was uns bedrückt, vor Gott auszubreiten. Ich erlebe bei Hausbesuchen oder auch bei sonstigen Gesprächen ganz häufig Menschen, die sich fast dafür entschuldigen, dass sie klagen, dass sie manchmal auch Gott anklagen oder vor Gott klagen. Und dann merke ich immer wieder, dass diese Menschen gar nicht damit rechnen, dass Gott auch Klage annimmt und dass er bereit ist, den beklagenswerten Zustand auch zu ändern und dass er diesen beklagenswerten Zustand ändern kann. Und wie gut tut da immer wieder der Hinweis auf die Psalmen. Dass ich dann solchen Leuten sagen kann, sehen Sie, die Psalmen hier sind klare Beispiele, dass wir klagen dürfen. Und vor allem wird hier deutlich, dass es ein klares Ziel, ein gutes Gegenüber für unser Klagen gibt. Das, was uns bedrückt, und wenn wir es aussprechen, das bleibt nicht an der Decke hängen. Und wir müssen auch nicht alleine damit fertig werden. Wir dürfen es vielmehr unserem himmlischen Vater sagen, der daran interessiert ist, dass es seinen Kindern gut geht. Was ist das für ein Vorrecht in einer Welt, in der die Mehrheit ganz offen davon redet und es auch täglich erlebt, dass die Gewalt ständig wächst, dass die Angst in nie gekanntem Ausmaß um sich greift und wo viele Menschen einfach nicht mehr wissen, wohin sie mit ihrer Angst gehen sollen. Was ist das für ein Vorrecht, da um diesen Vater im Himmel zu wissen und selber diese Möglichkeit zu nutzen und es auch den anderen weiterzusagen. Von allem Anfang an hier in Vers 2 richtet der Beter unseres Psalms seinen Blick auf Gott. Bevor dieser Beter auch nur ein einziges Wort von seiner Not sagt, bringt er seine Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck. Er schreit, so heißt es hier, er schreit nach dem lebendigen Gott. Und viel stärker kann man so eine Sehnsucht gar nicht mehr ausdrücken. Die Sehnsucht, ständig mit Gott in Verbindung zu sein. Ich denke, das Bild, das hier verwendet wird, um diese Sehnsucht auszudrücken, ist sehr, sehr eindrücklich und man kann es auch sehr gut behalten. Der Beter hat hier das Bild von einem Hirsch vor Augen, der vor einem ausgetrockneten Bachbett steht und nach Wasser lechzt. So ein Hirsch braucht sehr, sehr viel Wasser, vor allem in der trockenen Jahreszeit und in der Brunftzeit. Und was für ein schreckliches Leiden fängt dann an, wenn Menschen und Tiere kein Wasser mehr zur Verfügung steht. Ich denke, wir können das hier nicht so ganz nachvollziehen, aber ich denke, wenn wir die Bilder im Fernsehen jetzt immer wieder sehen von den Dürrekatastrophen in Afrika und wenn dann Menschen und Tiere regelrecht verdursten, weil das Wasser fehlt, dann denke ich, wird uns dieses Bild sehr viel klarer. Die Menschen und Tiere dort wünschen sich nichts mehr, als dass doch endlich Regen fallen und wieder Trinkwasser vorhanden sein soll. Und so sehr, wie diese Tiere und Menschen sich nach Wasser sehnen, so sehr sehnt sich der Beter nach Gott. Er braucht nichts mehr als Gott. Und wie dieser Hirsch früher oder später ohne Wasser sterben wird, so kann der Beter ohne Gott nicht mehr leben. Unsere vorhandene oder fehlende Verbindung zu Gott entscheidet über Leben oder Tod. Ohne Gott gibt es kein wirkliches Leben. Das ist diesem Beter klar. Ist uns das auch bewusst? Können wir das ehrlich sagen? Ohne Gott müsste ich auf das Entscheidende meines Lebens verzichten? Müsste ich auf mein Leben insgesamt verzichten? Haben wir eine so tiefe, ehrliche Sehnsucht nach unserem Herrn Jesus Christus in unserem Herzen? Den meisten unserer Zeitgenossen wird so eine Sehnsucht nach Gott völlig unverständlich sein. Sehnsüchte und Wünsche, die gibt es natürlich viel in unserer Welt. Allerdings fehlt dabei meist die Sehnsucht nach Gott. Der Mehrheit unserer Mitmenschen ist absolut nicht einsichtig, was die Sehnsucht nach Gott mit dem wirklichen Leben zu tun haben soll, wie es dieses Bild vom schreienden Hirsch so deutlich zum Ausdruck bringt. Meine Seele dürstet nach Gott, sagt der Beter weiter. Dürstet nach Gott. Der Beter weiß, wenn ich versuche, meinen Lebensdurst mit irgendetwas anderem als mit Gott zu stillen, dann werde ich immer durstig bleiben. Eine junge Frau, die auch versucht hat, ihren Lebensdurst zu stillen und die alle möglichen und unmöglichen Lebensfreuden dazu ausprobiert hat, beschreibt ihre Not und Sehnsucht so: In mir ist etwas wie ein riesengroßes Loch. Und dieses Loch lässt sich durch überhaupt nichts füllen, was ich auch probiere. Und dieses große Loch wird nur ausgefüllt durch die Verbindung mit Gott. Und zwar nicht mit irgendeinem Gott. Ich denke, das ist immer wieder sehr gut, dass das hier in den biblischen Texten so genau steht. Der Beter sagt hier: Ich habe Sehnsucht oder mich dürstet nach dem lebendigen Gott, nicht nach einem der vielen Götzen, die sonst noch existieren. Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Es ist ja heute auch in unserer Gesellschaft leider alles andere als selbstverständlich, dass jeder versteht, wovon die Rede ist, wenn wir den Ausdruck Gott benutzen. Viele versuchen, sich ihren eigenen Gott zusammenzubasteln oder die Götzen irgendwelcher Religionen anzubeten. Und dann wundern sie sich noch, wenn die ersehnte Hilfe ausbleibt. So ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung und auch die Mehrheit in unserem eigenen Land an einem hochgradigen Lebensdurst leidet und deshalb unfähig ist zu einem wirklich glücklichen und sinnvollen Leben. Ich muss immer wieder auf den traurigen Zustand unserer Gesellschaft hinweisen. Die Gesellschaft zeigt sehr wohl, dass Gottes Wort hier recht hat. Gott selber nennt in seinem Wort den Grund für diesen Lebensdurst. Jeremia 2, Vers 13. Mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und sie machen sich Zisternen, die doch riesig sind und kein Wasser geben. Und das sehen wir heute. Die Leute sind bereit, alles Mögliche und sei es der größte Blödsinn zu glauben. Nur das, was Gottes Wort sagt, das trifft bei vielen auf sehr harte und ablehnende Ohren. Der Beter hat ein Ziel. Er will Gottes Angesicht schauen. Und er weiß und hat es erlebt, dieses Ziel lässt sich sogar schon in diesem Leben erreichen. Gottes Angesicht schauen, das war ein feststehender Ausdruck damals in Israel und damit war gemeint, in Jerusalem im Tempel zu erscheinen, dort, wo Gott wohnt, an dem Platz, dem Gott sich selber erwählt hat. Und der Beter, der jetzt gerade nicht in Jerusalem ist, er erinnert sich an die großartige Gemeinschaft, die er dort schon erlebt hat, unter denen, die Gott verehren. Er denkt zurück an die ermutigenden und segensreichen Versammlungen im Tempel in Jerusalem. Was war das für eine großartige Sache und wie hat das Zusammensein mit den anderen Gläubigen Auftrieb gegeben im eigenen Glaubensleben? Was war das für ein Vorrecht, diese Stunden im Gotteshaus, diese Heilsbegegnungen mit Gott? Und heute bei uns ist das doch sehr, sehr ähnlich. Manche von uns stehen am Arbeitsplatz oder auch in der Familie auf einsamen Posten, allein unter Leuten, die Gott nicht kennen. Und was für eine ganz andere Angelegenheit ist dann das Zusammensein mit anderen Christen, etwa hier in der Gemeinde, bei Freizeiten oder bei großen Konferenzen, so etwa beim Gemeindetag. Ich habe viele gehört, die gesagt haben, das hat mir jetzt wieder gut getan und hat mir Auftrieb gegeben, wieder selber sehr viel konsequenter an meinem Platz als Christ zu leben. Und dann denkt man gelegentlich wieder zurück und erinnert sich an das, was Gott da gewirkt hat. Und das ist dann Ermutigung für den Alltag. Das gibt Auftrieb, mit neuem Mut vorwärts zu gehen. Solche besonderen Gelegenheiten der Auferbauung und der Ermutigung sind notwendig. Das waren sie damals in Jerusalem und das sind sie heute für uns. Und zwar deshalb, damit unser Leben als Christen gelingen kann. Völlig unverständlich ist mir da, dass viele Leute meinen, sie könnten schon Christen sein, aber sie hätten es absolut nicht nötig, mit anderen Christen jemals zusammenzukommen. Sie sitzen dann alleine zu Hause und lesen, wenn überhaupt, alleine die Bibel. Und ich denke, das wird auch in diesem Psalm deutlich, wie wesentlich die Gemeinschaft ist. Es gibt kein Solo-Christentum. Ich will Gottes Angesicht schauen. Mit diesen Worten weist der Peter aber nicht nur auf diese Versammlung in Jerusalem hin, sondern er weist auch schon voraus auf den Tag, an dem wir Gott tatsächlich von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Dass wir bereits heute Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, das ist wunderbar. Und wir sollten uns immer wieder neu klar machen, es kommt noch viel, viel Größeres auf uns zu. Jetzt glauben wir an Gott und wir sehen ihn nicht, aber dann werden wir Gott einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Paulus weist uns in einem seiner Briefe auf diesen großen Unterschied hin. Wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin, gleich wie ich von Gott erkannt bin. Wenn wir uns das klar machen, jetzt schon ist unser Glaube großartig, obwohl er hier stückweise genannt wird. Und dann wird das noch viel, viel größer sein. Und wie viel herrlicher muss das dann aussehen? Wie sieht es aus mit unserer Sehnsucht nach diesem großen Tag, an dem wir das erleben werden? Gibt es diese Sehnsucht bei uns? Können wir ehrlich mitbeten, was Paulus schreibt oder was in der Offenbarung steht? Maranatha, ja komm, Herr Jesus, können wir das ehrlich mitbeten? Über eines ist sich der Beter unseres Psalms sicher und diese Gewissheit zieht sich eigentlich durch den ganzen Psalm durch. Ich werde Gottes Angesicht einmal sehen. Das ist keine Frage. Die Frage ist nur, wann? Und da hat er den unausgesprochenen Wunsch, so bald als möglich und so oft als möglich. Er ist sich gewiss, dass er Gott sehen wird. Und stellt die Frage nach dem Wann. Und ich denke, die Frage nach dem Wann, die es steht uns nicht zu, die zu beantworten. Ich denke, Sie haben mitbekommen, was sich daraus entwickeln kann. Gott hat deutlich gesagt, dass wir das Wann nicht beantworten. Und jetzt gibt es wieder gegenwärtig eine Gruppe in Korea, die dieses Datum festgelegt hat. Heute Morgen kam dann wieder die Dementierung in der Zeitung. Aber inzwischen haben sich traurigerweise schon wieder einige Leute das Leben genommen aufgrund solcher falschen Voraussagen, dass Leute sagen, und Jesus kommt an dem und dem Tag wieder. Gott hat uns in seinem Wort verboten, dieses Datum festzulegen. Entscheidend ist, dass wir wissen, er kommt und ich will dann bereit sein. Diese Heilsgewissheit ist die Basis des Lebens von diesem Peter. Und von dieser Basis aus kann er auch gewisse Schritte tun und auf dieser Basis kann er auch die Schwierigkeiten bestehen, die auf ihn zukommen. Und diese Schwierigkeiten bleiben nicht aus. Damals nicht und heute bei uns auch nicht. Entscheidend ist nur, ob wir feststehen, wenn uns solche Nöte treffen, oder besser gesagt, ob wir uns festhalten lassen von Gott, wenn uns solche Nöte treffen. Der Psalmbeter ist in Nöten, und ich denke, in solchen Nöten, wie es wohl wenige von uns erlebt haben. Er kann sagen, Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. So sehr ist er in Nöten. So bedrängend ist seine Not, dass sie sein ganzes Leben zu bestimmen droht. Und seine äußerlichen Schwierigkeiten werden dann noch, und das ist besonders schlimm, als Beweis angesehen, dass sein Gott ohnmächtig ist. Wo ist denn nun dein Gott? Fragen ihn seine Feinde. Und dann ist es so tröstlich zu sehen, dass Gott diese Traurigkeit sieht. Dass Gott auch unsere Tränen sieht und dass er uns zusagt, ich habe dein Gebet gehört und ich habe deine Tränen gesehen. David kann sogar aussprechen, ohne Zweifel, du Gott zählst meine Tränen. Und das dürfen wir wissen. Gott ist es nicht egal, wenn wir traurig sind. Er achtet darauf und er gibt uns sogar die Verheißung, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und das sollten wir ganz ernst und wörtlich nehmen. Und das ist es auch, was wir anderen Menschen weitergeben dürfen, ja weitergeben sollen, um ihnen wirkliche Hilfe weiterzugeben, wenn sie in Not sind. Vers 5 gibt uns der Beter ein gutes Vorbild, wie wir diese Zusagen Gottes ganz praktisch nützen können. In seiner Not und Verlassenheit sieht der Beter nicht auf sich selber und seine eingeschränkten Möglichkeiten, sondern auf das, was er mit Gott und was er mit den Glaubensgeschwistern erlebt hat. Daran hält er sich fest. Gott, wie du damals geholfen hast, so kannst du das auch jetzt tun. Unsere Glaubenserfahrungen sind nicht nur für die jeweilige Situation beschränkt. Sie sind auch danach wichtig, dass wir auf diese Erfahrungen zurückgreifen können, wenn wir neue Nöte erleben. Dass wir uns an Gott wenden, auch wenn neue Schwierigkeiten auftauchen und ihm sagen, du hast da geholfen und ich vertraue auch jetzt auf deine Hilfe. Und genau dazu fordert der Beter sich selber immer wieder auf. Er tadelt sich eigentlich selber in diesem Refrain, der da immer wieder vorkommt. Warum diese Unruhe und Angst? Warum habe ich Angst, als würde Gott gar nicht existieren, als würde ich Gott gar nicht kennen? Was traue ich denn Gott eigentlich zu, wenn ich trotzdem immer nur auf meine Angst und meine eigene Not blicke? Und das haben wir uns gegenseitig zu sagen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat in uns das gute Werk des Glaubens angefangen, und er wird es auch vollenden, durch alle Tiefen unseres Lebens hindurch. Das hat er versprochen. Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Das ist keine billige Vertröstung, so nach dem Motto, es wird schon alles wieder gut werden. Wenn ich lang genug warte, dann wird schon Gras darüber wachsen oder so ähnlich. Harre auf Gott, das heißt vielmehr, warte mit ganz großer Erwartung und mit echter Vorfreude auf das, was Gott tun wird. Und der Beter ist sich sicher, Gott wird so handeln, dass ich ihm dann nur noch danken kann. Das wird so sein, auch wenn ich die jetzige Situation vielleicht überhaupt nicht verstehe. Und wenn ich denke, ich kann die Situation jetzt nicht durchstehen. Aber wir haben diese Hoffnung auf das, was kommt. Bei dem Trost, der uns Christen zur Verfügung steht und den wir auch weitergeben dürfen, bei diesem Trost geht es nicht um eine Vertröstung auf irgendwann, auf Gottes neue Welt, sondern es geht um Tröstung aus dieser Welt Gottes, um Tröstung von Gott her. Nach diesem frohen Vers, Vers 6, ist der Beter in Vers 7 wieder voller Zweifel und Angst. Und dieser Wechsel von Angst und Befreiung von Angst, der ja hier in diesem Psalm dreimal vorkommt, dieser Wechsel entspricht genau unserer Lebenswirklichkeit. Angst und Sorgen werden für uns in dieser Welt niemals ganz zu Ende sein. Es werden immer auch wieder neue Ängste auf uns zukommen. Wir leben in einer Welt, in der der Böse, der Teufel am Werk ist und gerade auch die angreift, die zu Jesus gehören. Und deshalb wird es für uns diese Nöte geben, für jeden ganz verschieden. Gleich ist aber immer der uns heraushilft, unser Herr Jesus Christus. Er hat nicht gesagt, dass er uns vor allen Schwierigkeiten bewahren wird, aber er hat uns versprochen, uns in allen Schwierigkeiten beizustehen und uns an der Hand zu halten und uns nicht loszulassen. Diesen Versen 7 bis 12 kommt eine zweite Sehnsucht zum Ausdruck. Die Sehnsucht des Peters nach der Hilfe Gottes. Er ist in einer ganz schweren Lage. Er hat den Eindruck, als würden ständig irgendwelche Flutwellen der Angst über ihn hinweggehen. Und trotzdem hält er an Gott fest. Trotzdem kann er zu Gott aufsehen und selbst die Not aus Gottes Hand nehmen. Lesen Sie einmal diese Verse genau, dort steht immer wieder, deine Fluten rauschen über mich hinweg, deine Wasserwogen gehen über mich. Sicher hätte dieser Bäder viel lieber auf diese Wasserwogen verzichtet, aber trotzdem weiß er, auch wenn Gott diese Not zulässt, liebt er mich. Und weiter, was ganz entscheidend ist, diese Not ist begrenzt. Gott hat diese Not in der Hand und er beendet sie, wenn er will. Er wird uns nicht mehr zutrauen, als er uns auch zu tragen hilft. Weil der Peter so eng verbunden ist mit Gott und weil er im Glauben lebt und diesen Glauben auch täglich praktiziert, deshalb darf er Gott auch fragen, warum? Warum, Gott, warum lässt du das jetzt zu? Wozu? Und auch wir dürfen Gott fragen. Es steht nirgends, dass wir Situationen, die wir nicht verstehen, einfach so schicksalsmäßig hinnehmen müssten. Gott ist unser himmlischer Vater und er hat ein Ohr für uns, für alles, was uns beschäftigt. Warum Gott? Gott nimmt diese Frage ganz ernst und er ist der Einzige, der auf diese Frage auch eine sinnvolle und befriedigende Antwort gibt. Durch alle Not hindurch hält die Treue Gottes. Er lässt uns nicht los. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. In Jesaja 49 wird das mit einem ganz schönen und tröstlichen Bild gesagt. Dort steht, Zion aber sprach, der Herr hat mich vergessen, der Herr hat mich verlassen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich Gott doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Gott hat uns in seine Hände gezeichnet. Und ganz deutlich wird das an Jesus. Gott hat es sich alles kosten lassen, dass wir gerettet werden. Die Nägelmale, die Zeichen in der Hand Jesu zeigen das ganz deutlich. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Er hat uns am Kreuz und durch die Auferstehung losgekauft und das gilt. Dazu steht Gott und darauf dürfen wir uns berufen. Trotz dieser Gewissheit, dass Gott da ist und da bleibt, ist es menschlich gesehen schmerzlich, von anderen Menschen verspottet und ausgelacht zu werden. Da braucht niemand von uns den scheinbaren Helden zu spielen. Das tut weh, wenn andere uns bewusst oder unbewusst angreifen. Und besonders schmerzlich ist damals und heute die Frage der Feinde, wo ist denn dein Gott? Was ist denn mit deiner Hoffnung auf diesen Gott? Ich sehe ja gar nichts. Ich sehe ja seit 2000 Jahren gar nichts. Und gerade das macht unseren Glauben aus. Noch nicht sehen und trotzdem felsenfest an diesem Gott festhalten. Zu unserem Glauben gehören auch solche Durststrecken. Paulus sagt, wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt, Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das ist unwahrscheinlich schwer, das ins Leben umzusetzen, aber wir können das tun, weil wir mit der Kraft Gottes rechnen können. Und deshalb bringt der Peter in Vers 12 zum zweiten Mal diesen Refrain. Warum bist du so traurig? Verlass dich doch auf Gott. Du wirst sehen, am Ende ist er der Sieger und er wird so handeln, dass du dich nur noch freuen kannst. Paul Gerhardt, der ja wirklich sehr, sehr viel Leid durchstehen musste, hat die Erfahrung des Psalmbeters in einem seiner Lieder sehr schön wiedergegeben. Aufgrund seiner eigenen Erfahrung fordert er zum ganzen Vertrauen auf Gott auf. In dem bekannten Vers, ihn, lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Psalm 43 bringt dann die dritte Strophe in diesem Klage- und Vertrauenspsalm. Der Peter hat Sehnsucht nach dem Heiligtum Gottes. Er will unbedingt und für immer, für alle Zeit dort sein, wo Gott ist. Jetzt lebt er noch in dieser Welt und er erleidet Anfechtungen. In dieser dritten Strophe spricht er sein Recht vor Gott an. Er glaubt an Gott und er erlebt, dass seine Feinde, die an Gott vorbeigehen, ihn bedrängen können und dass es ihnen besser geht. Und heute haben viele die gleiche Meinung. Scheinbar geht es den Ungerechten gut und denen, die an Gott festhalten, geht es in vielen Fällen scheinbar schlechter. Und wieder ist es nachahmenswert, was dieser Peter hier tut. Er schlägt nicht zurück, denn dadurch würde er selber ungerecht handeln. Er wendet sich zu Gott und sagt: Gott, du bist gerecht, führe du meine Sache. Dieser Peter handelt genau so wie ein kleines Kind, das zu seinem Vater hingeht und ihm alles, aber auch wirklich alles zutraut. Und dazu ruft uns Jesus auf: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich denke, dass viele von uns diesen Vers auswendig kennen und es ist gut, dass wir ihn auswendig kennen. Noch besser wäre es, wenn wir tagtäglich ganz überzeugt nach diesem Vers leben würden und diese Erfahrung dann an andere weitergeben. Zum dritten Mal erlebt dieser Peter jetzt in diesen Versen Traurigkeit. Er fühlt sich ganz verstoßen und verlassen und ist deshalb traurig. Und wieder wendet er sich an Gott. Uns fällt diese Wiederholung vielleicht manchmal unangenehm auf, aber in der Bibel ist die Wiederholung dazu da, um ganz festzumachen, so meint es Gott, ganz gewiss, so wird es sein. An einer anderen Stelle heißt es, auf zweier oder dreier Zeugen Mund besteht eine Sache, dann ist sie wahr. Und Paulus nimmt diese Stelle, wenn er in seinen Briefen etwas zwei- oder dreimal schreibt, dass er sagt, ich möchte euch das einschärfen. Und wir sollen es genauso machen, dass wir das ernst nehmen, was in diesem Wort hier steht. Und dann geht er Peter weiter von dieser Traurigkeit, bittet er Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Der Peter weiß, alleine komme ich durch diese Schwierigkeiten nicht durch. Ich brauche die Hilfe Gottes, Gottes Licht und Gottes Wahrheit. Damit kann zum einen das Wort Gottes gemeint sein. Dass ich weiß, Gottes Wort sagt mir, was richtig ist und wie ich in dieser Welt zu leben habe. Oder wie es in diesem anderen sehr bekannten Wort im Psalm 119 heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. In anderen Worten steht das hier. Und dieses Wort ist zugleich auch eine Verheißung im Alten Testament, eine Verheißung auf Jesus Christus. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Das klingt ganz, ganz deutlich schon so viel vor Jesus, auf Jesus an. Jesus, das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt und wenn wir uns diesem Licht anvertrauen, dann wissen wir, wo es hingeht. Oder Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie es hier steht, Jesus, die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Und im Alten und im Neuen Testament steht das Ziel fest. Der Peter will, dass Gott ihn zu sich führt, zu seiner Wohnung. Damals war da der Tempel gemeint, der Tempel in Jerusalem, der Ort, den Gott ausgewählt hat. Und für uns ist das Gottes neue Welt. Gott, leite mich zu deiner Wohnung. Das heißt, einmal in der Offenbarung, Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein. Das ist unser Ziel. Und es soll unser Gebet sein oder unsere Freude, wie der Peter des 23. Psalms, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Darauf gehen wir zu und das, denke ich, das ist eine Freude bereits jetzt. Und dann spricht der Peter eine wichtige Sache an. Er hat damit angefangen am Anfang, dass er Sehnsucht nach Gott hat. Vor allem anderen war Gott im Mittelpunkt. Und das ist jetzt am Schluss genau wieder so. Vor allem anderen ist Gott seine Freude und seine Wonne. Ich denke, da sollten wir uns viel abnehmen. Bevor wir für irgendetwas beten oder für irgendetwas für uns bitten, Gott soll im Mittelpunkt stehen und Gott soll das Zentrum unserer Freude sein. Das heißt, in einem älteren Lied, das sicher manche von Ihnen kennen, heißt es im Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. In den Strophen dieses Liedes kommt alles mögliche andere, aber das steht immer im Refrain. Jubel über die Gegenwart Gottes, Jubel über Jesus Christus, an den wir jetzt bereits glauben und den wir dann sehen werden. Dankbarkeit Gott gegenüber, wenn ich in vollem Umfang sehen darf und begreifen darf, was Jesus für mich getan hat. Damals auf Golgatha und mein ganzes Leben hindurch. Beim dritten Vers und dem wiederholten Refrain kommt der endgültige Sieg Jesu in den Blick. Jetzt bleibt es beim Danken und Loben, dann ist der Psalm zu Ende. Es kommt nicht wieder die Klage. Und das ist genauso in unserem Leben. Wir gehen auf den Tag zu, wo die Klage ein Ende haben wird und wo nur noch das Loben Platz hat. Der Ausblick auf diesen Tag, an dem wir nie mehr aufhören werden zu danken, dieser Ausblick ist in diesem Psalm wie ein geöffnetes Fenster in die himmlische Welt. In diese Welt, wo die Erlösten das Angesicht Gottes schauen dürfen. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und da wird dann wirklich endgültig gelten, was der Beter ersehnt und was wir uns, so hoffe ich, ebenfalls alle wünschen. Und Gott selber wird abwischen alle Tränen. Und dann wird kein Leid und keine Not und kein Tod mehr sein. Mit dieser Hoffnung leben, harre auf Gott. Auch wir werden ihm noch danken, dass er unsers Angesichts Hilfe und unser Gott ist. Amen. Wir singen jetzt den letzten Vers unseres angefangenen Liedes, 241. Wir beten. Herr unser Gott, hab ganz herzlichen Dank, dass du in deinem Wort alle Bereiche unseres Lebens ansprichst. Auch die Bereiche, die für uns schwer sind und wo wir Probleme haben. Auch die Nöte und Ängste, die uns zu schaffen machen. Da hab ganz herzlichen Dank, dass wir all diese Nöte und Ängste ganz offen vor dir aussprechen dürfen und dass du darauf eingehst, dass du eingreifst in unsere Not. Und dass du uns immer wieder geholfen hast und auch weiterhelfen wirst. Schenke es uns, dass wir immer wieder auf diese Erfahrungen zurückgreifen, dass wir gesehen haben, wie du hilfst und wie du Gebet erhörst. Hab Dank, dass du uns auch zu mutigen Menschen machen kannst, die das auch anderen Leuten weitersagen. Du siehst, wie es in unserer Welt aussieht und dass so viele Menschen in Angst und in Not herumlaufen, die keine Antwort darauf haben. Hab Dank, dass du uns in deinem Wort eine Antwort gibst, die beste Antwort, die in dieser Welt überhaupt existiert. Schenk, dass wir unsere Aufgabe wahrnehmen und diese Antwort anderen Menschen weitergeben. Hab herzlichen Dank, dass wir auf ein großartiges Ziel zugehen, auf den Tag, an dem alle Not und Angst einmal ein Ende haben werden und an dem wir dich sehen werden. Schenk es uns, dass die Freude auf diesen Tag unser Leben prägt und dass die Sehnsucht bei uns da ist. Dass wir diese Texte nicht nur lesen, sondern dass wir selber so leben, wie du es uns in deinem Wort sagst. Herr, wir freuen uns darauf, dass du wiederkommst und wir wollen so leben, dass wir an diesem Tag bereit sind. Amen.